Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Der letzte Tag des Jahres, Herr von Lucke. Wollen wir jetzt schon über die guten Vorsätze sprechen für 2021 oder lieber am Ende unseres Gesprächs?
Gestehe, ich bin da sehr abstinent. So vorsatzgeladen bin ich nicht. Aber wenn ich jetzt durch Sie animiert kurz nachdenke, ja, vielleicht ironischerweise, wir haben so viel Abstand genossen in mancherlei Hinsicht zu den Geschehnissen. Das ist mir gar nicht schlecht bekommen. Manchmal fühlt man sich aber schon wieder so in die Ereignisse reingerissen. Also dieses Verhältnis von notwendigem Abstand auch zu dem politischen Irrsinn, der nicht weniger werden wird, wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, um dann doch produktiv zu sein, das wäre mein Vorsatz.
Okay, klingt gut. Ja, Abstand ist ein gutes Stichwort. Wir müssen natürlich auf Abstand sprechen, weiterhin hier in der Mittagssendung, haben unsere Gäste leider nicht direkt vor Ort im Studio, sondern zugeschaltet. Also leider können wir uns nur hören und nicht sehen, aber das geht denen, die uns zuhören, natürlich auch ganz genauso. Herr von Lucke, wir werden auf jeden Fall erstmal über die guten Worte der Kanzlerin sprechen, die Neujahrsansprache, die ja wohl auch ihre letzte sein wird. Am letzten Tag dieses Jahres und heute Abend am Silvesterabend, da gibt es ja mindestens zwei Klassiker im Fernsehen. Albrecht von Lucke, mein Gast heute, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, darf jetzt verraten, wie es bei ihm zu Hause so ist. Dinner for One gehört bei Ihnen dazu?
Nee, muss ich gestehen, gar nicht. Ich habe es mir natürlich vor Jahren immer wieder mal angesehen, aber dieses Jahr sitze ich ganz im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen, wie seit Jahren mit guten Freunden, die immer einmal zum Ende des Jahres nach Berlin kommen, mit meiner Frau und den beiden, dem Ehepaar am Tisch, und dann wird nur diskutiert und es ist ja viel,
okay,
zu besprechen.
Ja, das heißt, der zweite Klassiker, den ich jetzt genannt hätte, der bleibt dann bei Ihnen auch unberücksichtigt. Das ist ja die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. Ist auch ein bisschen weniger amüsant in der Regel als Dinner for One.
Nein, aber den gucke ich mir in der Tat an, das muss ich gestehen. Da mache ich eine Pause, die versuche ich mitzunehmen. Jetzt, da ich ja wusste, dass wir darüber reden würden, war ich sogar schon willens, es mir davor anzusehen. Fand ich übrigens lustig, man findet es auf YouTube und es ist interessanterweise ganz ironisch untermalt von der Nationalhymne. Das ist ganz eigen, also das ist eine neue Fassung, das ist wohl vom Sender da so gestaltet worden.
Aha,
die,
okay,
habe ich mir natürlich schon im Vorfeld angesehen.
Habe ich noch nicht gesehen, aber natürlich schon reingehört. Das ist ja so bei diesen Ansprachen, die werden ja ein bisschen vorher fertig gemacht, heute Abend dann im Fernsehen, kurz nach 20 Uhr, wenn Sie mögen, auch im Deutschlandfunk Kultur zu hören, hier direkt. Herr von Lucke, haben Sie denn da schon irgendwas mitgenommen? Ich frage das vor dem Hintergrund, das ist ja nicht ganz einfach, so eine Rede zu halten, so eine Ansprache, auch vor allem direkt nach dem Bundespräsidenten, der ja eigentlich schon die Dinge gesagt hat zu diesem Jahr, die man sagen muss, und der ja den Leuten gedankt hat, denen man danken muss, oder war da noch irgendwas, was sie hat aufhorchen lassen?
Doch, sehr, durchaus. Das finde ich übrigens auch das Bemerkenswerte, wenn man sich die beiden Reden nochmal im Wechsel vergegenwärtigt, dann ist Merkel eben doch nochmal, ich würde es deutlich sagen, ein anderes Kaliber als Frank-Walter Steinmeier. Es ist schon noch etwas anderes, wenn die Bundeskanzlerin auch übrigens mit ihrer letzten Ansprache, sie sagt das ja sehr deutlich, das ist ja heute, glaube ich, war es sogar schon in der Bildzeitung, der Aufmacher, die sofort sagte, es ist voraussichtlich die letzte Rede. Man hörte fast raus, als man die Zeitung aufschlug, dachte man, ist das, will das heißen, sie kündigt an. Nein, sie will natürlich dezidiert ihre letzte Rede halten. Sie sagt auch ganz klar, das wird die letzte Rede sein, aller Voraussicht nach. Und damit ist gemeint, wenn wir denn im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, überhaupt eine funktionierende Regierung haben werden. Das weist nochmal zurück auf das letzte langwierige Gestalten einer Regierung. Da kam sie nicht zustande. Aber sie steigt auch ein mit den Worten, ja, ich werde nicht antreten bei der Bundestagswahl. Das hat sie nochmal bestätigt quasi. Aber im Kern, und deswegen, um es auf den Punkt zu bringen, ist das eine viel, viel, finde ich, beeindruckende Rede nochmal. Man muss sich bewusst machen, Angela Merkel, das letzte Mal, dass sie hier spricht, nach 15 Jahren jetzt, im nächsten werden es 16 sein, eine ungeheure Zeit. Und wenn man sich bewusst macht, welche Krisenhaftigkeit sie selber erlebt hat in dieser Zeit und sie selber aber nochmal kenntlich macht, dass diese Krise in ihren Einbußen für die Bevölkerung, für die Politik als Herausforderung nochmal alles in den Schatten gestellt hat, das ist jetzt mein Wort, aber sie hat es deutlich gemacht, dass es nochmal größer ist als Herausforderung, dann wird die ganze Ernsthaftigkeit deutlich. Übrigens auch in der Schärfe, und das hat man auch so oft noch nicht von ihr gehört, in der Schärfe der Kritik an den Corona-Leugnern.
Mhm. Sie ist da sehr klar, das können wir uns gerade mal anhören, was sie da gesagt hat, haben wir einen kleinen Auszug.
Am Ende dieses atemlosen Jahres heißt es auch, einmal innezuhalten und zu trauern. Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die, die wegen Corona um einen geliebten Menschen trauern oder mit den Nachwirkungen einer Erkrankung sehr zu kämpfen haben, wenn von einigen Unverbesserlichen das Virus bestritten und geleugnet wird. Verschwörungstheorien sind nicht nur unwahr und gefährlich, Sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber.
Angela Merkel in der Neujahrsansprache, die heute Abend ausgestrahlt wird, meinten Sie unter anderem das, Herr von Lucke?
Das war die Stelle, genau, das war die Stelle und das fand ich bemerkenswert, weil wenn wir uns bewusst machen, auch der Diskurs der letzten Tage war ja doch immer sehr abwägend, auch Frank-Walter Steinmeier, der ja natürlich auch die präsidiale Rede halten musste, das ist sein Job, das ist sein Tun, er hat
auch ich freue mich, dass Sie jetzt nochmal was Nettes sagen, das klang gerade so hart.
Ja, nein, das sollte so gar nicht gemeint sein, aber ich meine das auch im Ernst, Frank-Walter Steinmeier, ich habe die Rede mir jetzt auch bewusst nochmal angehört, nachdem ich sie am Abend dann auch so wegkonsumierte, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist ein anderer Ton. Er ist natürlich der, der ein Stück weit mehr Mut machen will auch. Das ist auch verständlich. Auch er hat nochmal, Sie sagten es zu Recht, die große Dankbotschaft und das Volk gebracht, völlig zu Recht. Er hat auch ein Stück weit vielleicht mehr noch Hoffnung geschüttet. Er hat auch eine andere Tonlage. Bei Merkel ist es bemerkenswert, der Ton der Ernsthaftigkeit, der ja übrigens das ganze Jahr von ihr geprägt hat. Ich glaube, das knüpft auch genau natürlich nochmal an die Rede vom März, die ja quasi die Initialzündung war eines Ernstes, Diskurses, ihre erste Fernsehansprache, die erste Fernsehansprache von Merkel übrigens auch jenseits der Weihnachtsbotschaften, die sie gehalten, also der Neujahrsbotschaften, da ist ein Faden, der sich spinnt und hier ist es so bemerkenswert, sie macht das nochmal sehr kenntlich, was das für eine Herausforderung ist, sie spricht ja auch nochmal von der Jahrhundertaufgabe, die größer eigentlich nicht zu fassen sein, eigentlich wissen wir übrigens alle, dass die Klimaaufgabe noch weit, weit größer sein wird, das ist momentan fast ein Stück weit abgeblendet, aber es wird sehr deutlich, dass das im Raum ist, dass es übrigens auch der Bevölkerung auch im nächsten Jahr nochmal enormes abverlangen wird. Da ist sie auch wieder sehr klar. Auch ihre Diktion aufnehmend des ganzen Jahres, die ja immer gewarnt hat. Und insofern ist sie meinem Eindruck nach weit ernster und es geht natürlich dann quasi in eine Verabschiedung über, wenn sie am Ende dann auch wirklich sagt, das wird aller Voraussicht nach das letzte Mal sein. Und da, dass ich zu Ihnen spreche, das hat schon was nach 16 Jahren. Wir können übrigens Zweifel daran haben, ob wir es noch einmal erleben werden, dass eine Kanzlerin, ein Kanzler uns 16 Jahre jedes Jahr zu Neujahr beglückt, in Anführungszeichen.
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich da stellt, ob das beglückend ist oder nicht. Werden Sie sie denn vermissen?
Ja, ich glaube sehr wohl, dass wir gerade in diesem Jahr nochmal erlebt haben und das hat ja auch ihren unwahrscheinlichen Imagewandel und Wechsel nochmal geprägt. Wir müssen uns bewusst machen, in welche Tiefen sie vor 5 Jahren abgestürzt ist. Übrigens zum Teil attackiert von ähnlichen Leuten, zum Teil jedenfalls, die jetzt wieder als Corona-Leugner Front gegen sie machen. Aber damals hat sie tatsächlich auch, glaube ich, durch große politische Fehler in der großen Fluchtkrise es nicht geschafft, das Volk in Gänze hinter sich zu versammeln. Da war der Riss weit größer. In diesem Jahr hat sie es geschafft und übrigens auch durch eine viel frühere Ansprache an die Bevölkerung in der ganz großen Mehrheit zu erreichen. Sie verkörpert insofern schon auch mit ihrem naturwissenschaftlichen Sachverstand. Da hat sie durch Corona natürlich eine unwahrscheinliche Steilvorlage gegeben. Diese Sachlichkeit, diese Nüchternheit, aber trotzdem die Ernsthaftigkeit, auch die Tatsache, dass man doch keine Sekunde, ich jedenfalls nicht, gebe ich unumwunden zu, in diesem Jahr daran gezweifelt hätte, dass Merkel irgendwie ein Renommierbedürfnis hatte, dass sie irgendwie nochmal etwas machte, um ihr Image zu stärken. Nein, man war ganz klar, gerade im Kampf gegen Corona, hier ist eine kluge, sachlich optierende Politikerin am Werke, die versucht, diese Krise so klar wie möglich zu durchschauen. Übrigens meistens richtig lag, wenn ich nur daran denke, dass sie bereits Wochen bevor andere noch, auch übrigens die sie jetzt massiv attackieren, übrigens das ganze Jahr über attackieren. Manche große Boulevardzeitung, die sich heute gefällt und wieder nur schießt, hat damals für Lockerung plädiert. Merkel hat sehr klar und sehr früh gesagt, wir brauchen klare Verhaltensmaßnahmen. Wir werden wahrscheinlich sehr bald 20.000 Infizierte haben. Die Zahlen wurden damals verhöhnt. Sie war da sehr klar und ich glaube, das wird bleiben, übrigens zusätzlich zu der Tatsache, dass sie natürlich auch international, gerade in diesem europäischen Jahr Deutschlands, der Ratspräsidentschaft nochmal große Auftritte hatte. Die kann man im Detail kritisieren, aber dieser Nimbus einer Kanzlerin, die alle anderen Politiker überlebt hat, das wird das ganze Jahr überstrahlen und die Frage wird sein, wer kann adäquat in ihre Fußstapfen treten?
Es ist ja eher ruhig, so kurz vor Ende des Jahres, aber eine Frage bewegt die Gemüter. Möglicherweise haben Sie das auch zu Hause schon diskutiert. Dürfen die schon gegen das Coronavirus geimpft sind, geimpft sein werden, dann demnächst Privilegien erhalten, also zum Beispiel wieder reisen dürfen, in Stadien gehen, zu Konzerten, weil sie eben sicher sind. Albrecht von Lucke, es gibt Politiker wie Friedrich Merz oder auch Norbert Röttgen, die sagen ja. Was sagen Sie?
Das ist zunächst mal eine hochrechtliche und juristische Frage auch. Und da ist schon der erste Begriff, den Sie ins Feld werfen, glaube ich, sehr irreführend. Es geht hier nicht um Privilegien, es geht um die ganz grundsätzliche Frage, ob für die Menschen, die geimpft sind, die Einschränkung von Freiheitsrechten, denn das ist ja tatsächlich das, was in diesem Jahr in hohem Maße stattgefunden hat. Übrigens, ich halte es für richtig, dass es stattgefunden hat, sei sehr deutlich gesagt. Übrigens aus Einsicht in Notwendigkeit auch von der übergroßen Mehrzahl der Bevölkerung befolgt, auch in dem Wissen darum, dass es einen selber schützt. Aber die große Frage wird sein, wenn wir uns im nächsten halben Jahr bewusst machen, wie sukzessive die Menschen geimpft werden, jetzt altersmäßig beginnen mit den 80- und über 80-Jährigen, dann die 60-, 70-Jährigen, vielleicht im Februar, März, dann die 50-Jährigen, ich werde dann vielleicht irgendwann oder über 50, werde ich im April, Mai dran sein, hoffentlich meine Frau, die Lehrerin ist noch weit früher als Risikogruppe. Also will sagen, das wird ein gestaffelter Prozess. Mhm. Und in dieser Zeit ist die Frage im Raum, können diejenigen, denen momentan Einschränkungen massiver Art auferlegt sind, können sie beispielsweise wieder Restaurants betreten.
Ich würde ja genau das als Privileg bezeichnen, wenn man noch nicht dürfen.
Ist ein falscher Begriff und deswegen ist es so irreführend. Da muss man sehr deutlich sagen, es geht nicht um Privilegien. Es geht um die Wiederherstellung eines eigentlich normalen Zustandes. Dass also beispielsweise Restaurants wieder öffnen können, dann darauf setzen, dass sie diejenigen, die clean sind, geimpft sind, dass sie die wieder begrüßen können und damit also auch wieder gefahrloses gesellschaftliches Miteinander möglich ist. Mhm. Das geht bis übrigens auch in die Kulturinstitutionen. Das wird sukzessive eröffnet und deswegen halte ich diese Diskussion für irreleitend, wenn sie über Privilegien geht. Wir müssen klar machen, dass es wieder um die Rückeroberung von berechtigten Freiheiten geht und das ist meines Erachtens notwendig, übrigens auch um die Gesellschaft wieder in Gang zu bringen.
Ja, aber dann sage ich immer, es gibt ja viele, die dagegen sprechen. Ich sage Ihnen zum Beispiel, was Michael Müller sagt, der regierende Bürgermeister von Berlin.
Ich halte gar nichts davon zu sagen, wie mit einem Windhund rennen, dass die, die jetzt nun das Glück haben, zuerst geimpft worden zu sein, dass die dann auch wirklich wieder Dinge in Anspruch nehmen können und andere nicht.
Also der Regierende von Berlin und Wolfgang Schäuble, den gebe ich Ihnen noch dazu, der Bundestagspräsident sagt, eine Vorzugsbehandlung, der sagt jetzt nicht Privilegien, aber Vorzugsbehandlung für Geimpfte berge die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft. Die sehe ich ehrlich gesagt auch, gerade jetzt in diesem frühen Stadium.
Das ist richtig. Das Stadium ist die entscheidende Frage. Bloß dieser Begriff, deswegen ärgert mich das, obwohl ich Michael Müller sehr verteidigen würde gegen die wahnsinnig harte Kritik, auch interessanterweise vom gängigen Boulevard. Michael Müller hat, glaube ich, in vielen Punkten sehr solide und in den letzten Monaten auch hier in Berlin in einer schwierigen Situation gearbeitet. Aber dieser Begriff des Windhundrängen geht natürlich völlig daneben. Es geht um diese Frage, wie geht man denn damit um, dass interessanterweise natürlich jetzt dem Alter entsprechend Menschen, die übrigens auch unter, das müssen wir uns bewusst machen, die auch hohe Entbehrungen im letzten Jahr erlitten haben, die besonders gehalten waren, nicht aus ihren Wohnungen zu kommen, die besonders gezwungen waren, nicht größeren Kontakt zu haben, weil sie besonders vulnerabel, also verletzbar sind. Will man es als Gesellschaft ihnen zugestehen, dass sie jetzt wieder von den Rechten, die jedem von uns, sei deutlich gesagt, hoffentlich irgendwann wieder möglich zur Ausübung zustehen, dass man ihnen es ermöglicht, dass sie früher in den Genuss dieser Möglichkeiten kommen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wir müssen hier aber ganz grundsätzlich die Frage diskutieren, wie solidarisch ist die Gesellschaft, wie bereit sind wir, ich bin ganz sicher, wir beide, Sie sind ja noch jünger als ich, wir werden weit später darum. Ich habe trotzdem kein Problem und rede da nicht von einem Windhundrennen wie Herr Müller, aber ich habe kein Problem, dass die Älteren wieder von den Möglichkeiten Gebrauch machen, weil sie es gefahrlos können, ja, für sich und für die anderen.
Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe damit an sich auch kein Problem. Ich habe bloß verschiedene Fragen, die da natürlich im Raum stehen. Erstens die Frage, wir wissen noch gar nicht genau, schützt man nur sich selbst oder schützt man auch andere, weil man eben die Krankheit nicht mehr weitergeben kann. Das ist ungeklärt. Das müsste also erstmal dringend geklärt werden und da würde ich mir auch wünschen, dass man die Debatten erst führt, wenn man solche Dinge auch weiß, also ob wirklich im Prinzip eine Herdenimmunität entstehen kann, auch durch diese Impfung. Und das Zweite ist die Frage der Solidarität, ja, haben Sie angesprochen. Ich glaube, im Moment muss man politisch sehr gut darauf achten, dass diese Solidarität nicht wegbricht. Also dass da nicht der Eindruck entsteht, und wir haben das ja schon gesehen bei den Diskussionen Autohäuser versus Kinos, bei der Frage der Friseure versus diejenigen, die die Fingernägel lackieren. Sobald man Ausnahmen schafft, sobald die Regeln nicht mehr für alle gelten, bricht die Solidarität weg.
Das ist in der Tat eine Gefahr, da haben Sie völlig recht, deswegen gebe ich Ihnen ja auch recht, dass der Zeitpunkt der entscheidende ist. Es geht nicht darum, das jetzt sofort zu machen, aber stellen wir uns den Fortgang mal bewusst vor. Wir werden sukzessive im nächsten Jahr und zwar etappenweise erleben, dass die Menschen wieder in eine Immunität reinwachsen, die übrigens, das sei gesagt, von den meisten Ärzten durchaus als eine wahrgenommen wird. Sie haben völlig recht, da muss wahrscheinlich noch der letzte Beweis und die letzte Sicherheit gegeben sein, aber bei der die meisten davon ausgehen, dass dann auch die Übertragbarkeit nicht gegeben ist. Das heißt also, diese Menschen wären dann clean. Das ist die Voraussetzung. Wenn es aber dann sukzessive der Fall ist, werden wir doch nicht bis zum Letzten warten wollen. Das würde doch bedeuten, dass wir quasi bis die Letzten, und das wird übrigens noch lange dauern, bis die Letzten, um mal so einen Punkt zu bringen, im Jahr geimpft werden, dass dann erst diese Maßnahmen zurückgenommen würden. Das wäre verheerend, das wäre übrigens auch verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft, weil, wie gesagt, das sind Rechte, wir müssen uns bewusst machen, diese Einschränkungen von Rechten müssen immer verhältnismäßig sein. Deswegen hatten wir ja auch die großen Debatten, vielleicht manchmal übrigens noch zu wenig Debatten, das wird man kritisch auf das Jahr zurückblickend sagen können, vielleicht auch zu wenig Bundestagsdebatten. Aber trotzdem, diese Debatte ist der Kern. Wie lange kann man Freiheitsrechte des Einzelnen einschränken? Wie lange ist das verhältnismäßig? Und da bin ich ganz sicher der Meinung, dass wir an einem Zeitpunkt, vielleicht erst im Frühjahr, Februar, März, zu dem Punkt kommen, dass man sagen wird, ja, um auch die gesellschaftliche Normalität wieder sukzessive herzustellen, Restaurants wieder zu ermöglichen, Kultureinrichtungen, dann werden sukzessiv diejenigen, die dann es möglich machen, geimpft sind und nicht weiter anstecken und damit gefahrlos dergleichen machen können, sie werden dann wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Sonst würden wir quasi, überspitzt formuliert, das gesellschaftliche Leben das nächste Jahr dann doch noch weitgehend stilllegen können müssen. Das glaube ich, das wird keiner erwarten und wollen.
Noch ein paar Stunden, dann ist 2020 Geschichte und wir machen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur auch langsam einen Haken dran und gucken nach vorne. 2021 steht vor der Tür und gerade jetzt auf den letzten Metern gibt es Entscheidungen, die, das sage ich jetzt mal so, auf ein besseres 2021 hoffen lassen. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist weiterhin mein Gast in dieser Radiostunde. Herr von Lucke, ich nenne mal drei Dinge. Trump ist bald Geschichte und dann gab es ja auch noch das Weihnachtsgeschenk, das Boris Johnson für seine Landsleute hatte.
It is time to leave Brexit behind. Our future is made in Europe.
Also das war jetzt nicht Boris Johnson, sondern Ursula von der Leyen, gleiches Thema. Ursula von der Leyen, die sagt, hey, Brexit ist done, also man hat es jetzt geregelt auf den letzten Metern und jetzt noch eine Aussage und eine Sache, die in den letzten Metern dieses Jahres 2020 passiert ist. Die EU hat noch geschafft, mit der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, mit China nämlich ein Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Also ein bisschen mehr Ordnung im globalen Chaos.
Naja, es sind jedenfalls gewaltige Vorhaben zu einem Abschluss gebracht worden und das ist schon eine ganz erstaunliche Konstellation. Viele haben ja auch das erstmal gar nicht mehr erwartet, aber man merkt, dass so etwas wie eine Konstellation besonderer Art zu solchen Ergebnissen führt. Denken wir an Großbritannien, da war es, glaube ich, ganz maßgeblich die Eskalation im Zuge von Corona, der zweite Virus, wenn man so sagen darf, die sich kilometerweit stauenden LKWs, also die Konstellation, dass dann einen No-Brexit noch zu erzeugen, eine fast Chaotisierung herbeigeführt hätte, die offensichtlich Boris Johnson nicht für sich in Kauf nehmen wollte und die auch der EU ein Fenster, ein Window of Opportunity bot, noch einmal zum Abschluss zu kommen. Bei China, den Vereinigten Staaten und Europa ist es noch eklatanter. Man muss sich ja bewusst machen, warum dieses chinesisch-europäische Abkommen zustande gekommen ist. Die Chinesen hatten die besonders große Sorge, dass Europa mit der Wahl Joe Bidens noch stärker wieder in eine transatlantische Gemeinschaft kommen könnte. Aber, und da war es übrigens interessanterweise treibend Angela Merkel, die deutsche Regierung, übrigens auch maßgeblich, das muss man immer kritisch beifügen, maßgeblich und fast ausschließlich, würde ich fast sagen, oder sehr stark von wirtschaftlichen Interessen gezeitigt, sah natürlich auch, dass das genau ein Fenster der Möglichkeit war, um mit China jetzt zu einem Abschluss zu kommen, das in jeder Hinsicht wirtschaftlich opportun ist. Man hat jetzt stärkere Möglichkeiten, auch selbstständig zu operieren. Also der Einfluss der chinesischen Firmen wie der Regierung ist nicht mehr ganz so groß. Also wirtschaftlich ist es durchaus ein großer Erfolg, aber menschenrechtlich kann man da schon große Zweifel haben, weil all die Dinge, die Zwangslager der Uiguren, Zwangsarbeit sind also eher weich geregelt. Ich will sagen, es sind beides große Abkommen, die in der Tat Ordnung stiften in einer chaotisierten Welt, aber natürlich auch gewaltige Erblasten mit sich schleppen.
Ja, aber ich meine, eine Ordnung, wenn ich sie so höre, klingt das fast danach, Sie wünschen sich eine Wiederherstellung des guten alten Westens, wo Wirtschaft und Menschenrechte einhergehen und man im Zweifel dann lieber weniger Handel macht mit China, wenn die Menschenrechtslage nicht stimmt. Wäre neuer Ansatz.
Das wäre, sagen wir mal so, wenn Sie den alten Westen fast schon viel zu idealtypisch skizzieren, Menschenrechte spielten, würde ich sagen, in der westlichen Hemisphäre immer eine entscheidende Rolle, was gerade die Vereinigten Staaten als dann doch ja auch imperiale Macht in anderen Regionen trieben, das war dann manchmal sehr anders. Aber in der Tat, ich würde schon sagen, dieses China-Europa-Abkommen stimmt uns ein auf eine völlig neue Weltsituation, nämlich die große Frage, die nächsten Jahre massiv dominieren wird, wie sehr gibt es noch eine transatlantische Zusammenarbeit? Und wir sehen ganz deutlich, da ist Merkel, glaube ich, auch denkbar illusionslos. Auch wenn mit Joe Biden natürlich, das muss man ja festhalten, das ganz große Glück des letzten, des unseres dieses Jahres bedeutete, dass Trump Geschichte ist, bedeutet das natürlich noch in keinster Weise, dass dieser alte Westen einer absolut engen Partnerschaft zwischen USA und Europa noch einmal hergestellt wird. Europa wird und gerade Deutschland wird, das sieht man ganz klar, auch eigene wirtschaftliche Interessen gegenüber China weiter betreiben und damit ein neues Verhältnis herstellen müssen zu einer natürlich absolut, wir haben es ja in diesem Jahr erlebt, absolut tendenziell autoritären, ja totalitären Macht wie China. Denn eines ist doch ganz klar, das chinesische Interesse der absoluten Beförderung der eigenen Interessen, das steht einem Trumpschen Politikansatz America First in nichts nach. Und deswegen, glaube ich, gibt es hier eine neue Balance, die herzustellen sein wird in den nächsten Jahren.
Diese Balance, ja, die führt mich zu der Frage, erleben wir denn da so etwas wie eine Systemkonkurrenz, eine neue Art der Systemkonkurrenz, wie wir sie auch schon aus dem Kalten Krieg kannten? Oder ist das diese multipolare Welt, die sich da abzeichnet nach der Pax Americana, ist das eher eine, wo man in der friedlichen Koexistenz lebt? Die Frage, ist das auch in irgendeiner Weise wirklich bedrohend, was da aus China kommt? Oder ist es einfach nur sozusagen ein Scheitern der großen Idee der 90er und Nuller Jahre, dass man irgendwann mit dem Handel auch einen Wandel erreicht?
Naja, wir müssen uns eines bewusst machen. Natürlich wird die Idee von Koexistenz, glaube ich, in der Tat wieder belebt werden, auch müssen. Denn die Potenz Chinas ist wahrscheinlich noch gerade in wirtschaftlicher Hinsicht um vieles größer als die Potenz des Ostblocks. Also wenn wir uns bewusst machen, in welchen auch wirtschaftlichen Abhängigkeiten wir zu China stehen, dann ist das natürlich um ein Vielfaches größer als die Wirtschaftsbeziehung zwischen Europa, Deutschland gerade und dem Ostblock vor 1989. Und dieses Verhältnis hat natürlich in der Tat auch etwas Bedrohliches. Diese enorme Wirtschaftsmacht. Ich glaube, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben 30 Jahre nach 1989, wir stehen quasi also auf einer Mittelstelle mit dem Blick auf 2050. Wenn wir in 30 Jahren, ich würde mich sehr freuen, lieber Herr Frenzel, das Vergnügen hätten, wieder ein so schönes Gespräch spät zu führen, dann würde ich unterstellen, dass die Welt eine völlig andere sein wird. Dann wird die Vorherrschaft Chinas, glaube ich, in hohem Maße ausgebaut sein, gerade weil China ja auch in Europa beispielsweise enorm vordringt.
Aber darf ich da dazwischen fragen? Vorherrschaft in welcher Hinsicht? Also wird es dann auch bedeuten, dass diese Vorstellung von autoritären, vom gelenkten Staat, dass die dann irgendwann Weltmodell wird, so wie das amerikanische Modell Marktwirtschaft verbunden mit irgendeiner Form der Demokratie das prägende Modell der letzten Dekaden war?
Absolut. Und ich glaube, wir sind mitten in dieser großen Systemauseinandersetzung. Und das ist ja das vielleicht noch ironischere. Diese Auseinandersetzung ist ja anders als in der alten Weltordnung. Also zwischen demokratischem Westen, Europa, Amerika, lustigerweise mit dem Schaufenster Berlins, das immer ja das Schaufenster des Westens war. Und auf der anderen Seite demgegenüber der Ostblock eines totalitären, diktatorischen Regimes. Diese klare Trennung existiert in dem Sinne gar nicht mehr, weil wir mittlerweile den Totalitarismus beziehungsweise die autoritären Tendenzen ja innerhalb Europas auch haben. Denken wir nur auch an die dieses Jahr so stark prägende Auseinandersetzung innerhalb Europas um den Rechtsstaatsmechanismus. Polen, Ungarn etc. Also diese große Auseinandersetzung, will der Westen überhaupt diese liberale Demokratie verteidigen? Diese Auseinandersetzung ist mit dem Ende von Donald Trump in keinster Weise beseitigt. Sie wird uns in all den nächsten Jahren enorm beschäftigen und Corona, das ist vielleicht die allergrößte Ironie dieses Jahres, hat ja gezeigt, dass das Land, nämlich China, in dem der Virus entstanden ist, am stärksten durch autoritär-totalitäre Maßnahmen in der Lage war, diesen Virus einzuhegen. Die Demokratien werden meinem Eindruck nach in den nächsten 30 Jahren und vor allem auch in dieser Dekade der Entscheidung bis 2030 massiv herausgefordert sein, nicht durch Corona, sondern noch viel stärker durch die Klimakrise. Also die Systemfrage ist die große Auseinandersetzung meines Erachtens in den nächsten 10 Jahren.
Eine der spannendsten Fragen 2021 wird die sein, Albrecht von Lucke. Und ich hoffe, Sie haben die Antwort parat. Wer wird eigentlich Kanzler?
Ja, das wird man sehen. Aber ich sage, ich habe mich früh festgelegt, ich denke, jedenfalls aus Sicht der Union wäre es das Vernünftigste. Und gerade nach diesem Jahr spricht vieles für Markus Söder. Und ich halte es auch für die... Ich gehe noch weiter in dem Punkt für die gerade vor dem Hintergrund der von uns diskutierten internationalen Fragen für die nicht schlechteste Variante Markus Söder als Kanzler in einer schwarz-grünen Koalition.
Das müssen Sie gleich nochmal näher begründen. Ich habe nochmal eine Frage vorweg, als meine Redakteurin und ich zusammensaßen und wir diese Frage für den Sendeablauf formuliert haben, hat sie gefragt, müssen wir das eigentlich gendern? Also wer wird Kanzlerin? Müssen wir gar nicht in diesem Jahr oder doch vielleicht? Ich denke da an manche mögliche grüne Kandidatin.
Da ist ja auch nur an eine zu denken, Annalena Baerbock. Ich halte es aber eher dann doch für sehr unwahrscheinlich. Erstens, dass sie Spitzenkandidatin dann doch wird und dass sie dann Kanzlerin werden sollte, hielt ich für noch unwahrscheinlicher. Ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber doch für eigentlich völlig unwahrscheinlich. Und die beiden anderen überhaupt noch Spitzen einer Partei, die es ja überhaupt nur geben wird, das werden aller Voraussicht nach die Parteivorsitzenden der Linkspartei sein, die sind weit entfernt von jeder Kanzlerschaft. Also insofern kann man, glaube ich, mit Fug und Recht von dem Kanzler sprechen, mit Blick auf 2021.
Gut, geordnete Verhältnisse in diesem Land. Jetzt muss ich mir den Söder vorknüpfen. Und
so weit würde ich nicht gehen. Das wäre ja ein Backlash, den ich mir nicht anheischig machen würde,
das war,
zu behaupten.
Genau, das war, Vorsicht, Ironie im Radio, das Ironiesternchen neben dem Gendersternchen. Aber jetzt muss ich mir auch mal den Söder vornehmen. Also, dass Sie das für realistisch halten, ist das eine. Dass Sie das für gut halten, überrascht mich dann doch. Und ich sage Ihnen auch, warum. Gerade bei diesem Markus Söder, weil ich da wieder so einen Krisenmanager-Typus sehe. Einer, der letztendlich auf Hochtouren läuft, wenn irgendwo was zu managen ist, irgendein Problem, also sozusagen Ad-Hoc-Politik. Letztendlich ein bisschen so wie Angela Merkel, aber natürlich mit mehr Brimborium. Und ich weiß nicht, ob das letztendlich reicht.
Naja, seien wir deutlich, der Willy Brandt ist nicht im Angebot, also um es mal deutlich zu sagen. Deswegen übrigens auch meine Verteidigung von Angela Merkel. Natürlich wird man auch zu Merkel sagen müssen, ihr hat oft das Visionäre, die weite Linie hat ihr gefehlt. Und bei Söder würde man es noch deutlicher sagen können. Söder ist übrigens da Merkel sehr ähnlich, zunächst einmal ein klarer Machtmensch. Und das ist übrigens auch notwendig, um ins Kanzleramt zu kommen. Söder ist, ich würde sogar noch weitergehen, in seiner politischen Karriere sehr oft ein Opportunist gewesen. Er ist aber, und das macht ihn für mich so relevant, er ist aber trotzdem mit der Performance des letzten Jahres, mit der Klarheit auch seines Imagewandels, mit der durchgehaltenen Position, ist er so stark in die Rolle der, und ich würde fast sagen, einzigen Figur mit einer gewissen Autorität gewachsen, dass er mir fast der Einzige, erstens im Felde der Union, aber fast auch im Felde der anderen zu sein scheint, der in der Lage wäre, auch eine dann sehr harte, und ich habe es ja sehr deutlich gesagt, im besten Falle auch ökologische Politik, schwarz-grüne Politik zu vermitteln. Denn das wird noch eine viel größere Herausforderung sein in einem Land, das sich schon mit Corona sehr schwer tut. Also wir sagen, diese Fähigkeit von Söder, tatsächlich eine Autorität herzustellen, die andere eher verloren haben, wenn ich an Herrn Laschet denke beispielsweise, dessen Autorität schon davor schwach war. Das ist ein Punkt, der mich für ihn eingenommen sein lässt, ohne dass ich nicht sofort hinzufügen würde, wenn er seinen Opportunismus nicht im Zaume hält und quasi sein, das haben Sie ja angedeutet, sein, ich mache es noch deutlicher, sein Fähnchen nicht nur in den Wind hängt oder er das denn nur täte, dann wäre er nicht der Mensch, den wir bräuchten. Aber ich halte ihn für keinen Dummen. Ich glaube, dass er in der Lage sein könnte, mit einer klar ausgerichteten Koalition auch die Herausforderungen der Gegenwart zu begreifen und sie dann auch aufzunehmen.
Sie haben gesagt, Willy Brandt ist nicht in Sicht. Ich will trotzdem mal ausdrücken, wonach es mich hungert. Ne? Nach so einer Art intellektuellen Kanzlerschaft. Leute mit Linien, mit Konzeptionen, mit, wir sprachen gerade über die großen geopolitischen Fragen, mit Strategien in dieser Hinsicht. Also so Typus Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing oder damit es nicht nur gestrig klingt, so jemand wie Emmanuel Macron. Ich habe jetzt keine Ahnung, dieser Name ist noch gar nicht gefallen, aber ob ein Robert Habeck all das erfüllt. Aber ich habe den Eindruck, er kommt der Sache schon am nächsten und in gewisser Weise auch ein Friedrich Merz. Und ich finde, das wäre eigentlich eine wirklich hervorragende, spannungsvolle Konstellation für dieses Wahljahr.
Naja, zunächst schauen Sie sich Macron an, wie schnell intellektuelle Blütenträume zerstieben an den harten machtpolitischen Realitäten. Daran will ich doch an dieser Stelle sehr erinnern. Und da darf man sich nicht zu viel vormachen. Die visionäre, ich nenne es mal Fähigkeit eines Robert Habeck, der übrigens, glaube ich, und das wissen die Grünen allzu gut, mit seinen knapp 20%, die Grünen übrigens erstmal erzielen müssen. Ich bin da noch sehr skeptisch, ob die Blütenträume da nicht sehr schnell am Boden zerschellen können, der überhaupt erstmal in die Kanzlernähe kommen muss. Ja, das ist die nächste Frage. Aber all das ist schön, das ist wolkig. Es hat aber zum Teil mit der machtpolitischen Realität wenig zu tun. Und wenn Sie an Friedrich Merz denken, dann ist das natürlich eine völlig andere Überlegung, die Sie anstellen. Dann denken Sie nicht mehr aus der taktischen Überlegung einer CDU CS-Union, sondern sie denken, das kann ich durchaus mitmachen. Sie denken dann gewissermaßen wahlarithmetisch und sagen sich, okay, wunderbar, wir haben mit Friedrich Merz hier die polarisierende Figur. Der wird zwar für die CDU und die Union insgesamt beileibe nicht das beste Ergebnis erzielen, weil viele seiner potenziellen oder die potenziellen Merkel und Konservativen oder auch Mittewähler, ob eines Friedrich Merz, eher abgeschreckt sein werden. Die werden dann wieder zu SPD und Grünen wandern. Das malen sie jetzt quasi aus als eine Möglichkeit der Repolarisierung des Parteiensystems. Das kann ich mir auch wünschen. Das ist aber natürlich aus Sicht der CDU-CSU und übrigens auch aus Sicht einer starken Kanzlerschaft nicht unbedingt zu wünschen. Und da wäre ich in dem Sinne vielleicht realistischer und sage mir, also die Union wäre wäre mit dem, wie sagt man so schön, mit dem Klammerbeutel gepudert, nicht? Ja. Also wenn sie ihn denn wirklich wählen würde, sie würde die anderen revitalisieren und das kann nicht im Interesse der Union sein. Und ich weiß noch nicht mal übrigens, das sage ich auch, ich bin da auch sehr verhalten, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob es im Sinne dieses Landes gut wäre, weil ich ganz ehrlich aus Sicht des gerade des letzten Jahres sage, wir haben einen so massiven Autoritätsverlust der Politik erlebt und ich sehe nicht, dass Friedrich Merz die Autorität hätte. Ich sehe ihn als einen ziemlich reaktionären, neoliberalen Politiker, der sowohl das gesellschaftliche politische Feld mit seiner homosexuellen Feindlichkeit und auch gerade nicht als emanzipatorisch frauenfreundlicher Typ auftretend polarisieren würde. Ich sehe ihn also in seiner Wirtschaftskompetenz alles andere als zusammenführend. Ich sehe ihn als einen klassischen Spalter, der auch eher die reinen Wirtschaftsinteressen, um nicht zu sagen die Interessen des Fiskal- und des Finanzkapitals eher bedienen würde. Das ist nicht eine Figur, die das Land in diesem Augenblick versöhnt.
In gewisser Weise bestätigen Sie mich gerade, denn wenn ich merke, wie Sie in Fahrt kommen, wenn Sie über Friedrich Merz sprechen, wohingegen Sie dann so nette und freundliche Worte über einen Markus Söder finden, denke ich, für eine Wahlauseinandersetzung könnte das ganz interessant sein. Albrecht von Lucke möchte jetzt, glaube ich, dringend widersprechen.
Naja, das Lustige war, dass Sie am Ende ja schlossen mit der These, ich könnte mich jetzt gegen Herrn Merz so richtig schön echauffieren, derweil ich quasi ein weichgespültes Bild von Markus Söder zeichnen würde. Ich sage Ihnen mal, was natürlich mein Wunsch dir das wäre. Wenn ich denn hier, und das ist das eigentliche Problem, wenn ich gegen Friedrich Merz und überhaupt gegen eine Polarisierung von rechts, sage ich mal, eine starke linke Alternative im Lande sehen würde, also die Option, dass Linkspartei, SPD, Grüne etwas zu Wege bringen würden, was ich für regierungsfähig halten könnte, also das, was Sie als Polarisierungsoption, so nenne ich es mal, ausmalen, wirklich fruchtbar würde, dann könnte ich mich auch auf den Standpunkt stellen. Und das ist meines Erachtens das eigentlich große Dilemma, was ich mir natürlich für eine zukunftsgewandte ökologische Politik ausmalen könnte. Eine linke Seite, fast schon im Brandtschen Sinne, Sie haben es ja so schön mit Habeck dann ausgemalt, wobei ich dort noch große Differenzen zwischen der Jahrhundertfigur Brandt mit all ihren Erfahrungen gegenüber dem philosophischen Literaten Robert Habeck sehe.
Er fängt ja, auch gerade erst an.
Damit, ja, er fängt, ja gut, Willy Brandt hatte schon vieles hinter sich, das will ich damit deutlich machen. So, damit will ich sagen, das ist aber, ich sag mal noch deutlicher, das ist aber alles ob der Unfähigkeit auf der Linken nicht in Sicht. Deswegen sehe ich die absolute Notwendigkeit, die für mich momentan einzig taugliche, zukunftsgewandte Option Schwarz-Grün.
Aber sind denn dann bei Schwarz-Grün, Albrecht Verluck, bei Schwarz-Grün, ist das nicht die Fortsetzung der großen Koalition mit anderen Farben?
Ja. Ja, das ist aber eine Menge. Und das ist der eigentliche Punkt. Ja, Sie haben völlig recht. Und ich bin auch der Meinung, wir haben momentan nichts anderes im Angebot. Das habe ich übrigens schon vor 5 Jahren mit meinem Buch Die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken bemängelt. Damals habe ich schon gesagt, wir brauchen natürlich eigentlich eine linke Alternative. Aber die ist weder in Sicht seitens der SPD, einer SPD, die völlig desaströs dasteht, ja, die mit Olaf Scholz quasi das letzte Aufgebot der Agenda-Zeit noch ins Rennen schickt. Ich lobe ja seinen Wut, dass er überhaupt sich da hinstellt und glaubt sogar noch über 23% zu kommen bei einer völlig zerrissenen Partei, die über 4 Jahre sich quasi immer mehr zersplittert hat, die gar nicht weiß, wo sie steht, die auch keine Konstanz hat und übrigens weit davon entfernt ist, auch übrigens noch einmal regierungswillig zu sein, geschweige denn eine nächste große Koalition einzugehen. Und das heißt natürlich, dass dann die logische Konsequenz ist, dass die einzige Partei, die seit 15 Jahren große Regierungswilligkeit und übrigens auch mit dem großen Thema der ökologischen Frage, das große Jahrhundertthema wirklich im Portfolio hat, dass diese Partei, nämlich die Grünen, an die Regierung drängt. Und wenn es denn so sein
aber,
sollte,
aber glauben, dass die glauben Grünen, Sie denn, glauben ja, Sie denn, dass sich dann an der politischen Agenda, an dem, was diese Bundesregierung betreibt, grundsätzlich etwas ändern wird?
Es kann sich etwas ganz Entscheidendes ändern. Und das ist der entscheidende, für mein Verständnis entscheidende Punkt. Wenn denn die Bürgerlichen, und so wird es ja zum Teil überhöhend beschrieben, es ist auch falsch, weil natürlich auch SPD und übrigens auch Linkspartei sind alles auch zum Teil bürgerliche Parteien. Aber wenn denn tatsächlich diese, man spricht ja manchmal überhöhend davon, diese Wiedervereinigung des Bürgertums stattfände, einer klassischen konservativen Fraktion der CDU, möglicherweise mit dem, übrigens auch das ist nicht unwichtig, dem einzigen Vertreter noch einer richtig starken Volkspartei, nämlich Markus Söder, der sein Hinterland begradigt hat und da eine Machtbasis hat, die haben ja die Leute in der CDU zum Teil gar nicht, wenn die gemeinsam mit dem neuen Phänomen der Bürgerlichkeit einer Grünen, einer nachhaltigen Bürgerlichkeit am Start wäre, mit einer starken Regierung, dann hätte die natürlich andere Möglichkeiten, zumal sie nicht konfrontiert wäre mit einer Opposition, die sonderlich stark wäre, vor allem mit einer, die nicht sofort, wenn es denn eine rot-rot-grüne Regierung sein müsste, die grün wäre, die sofort konfrontiert wäre mit einer harten, dagegenhaltenden, konservativen Fraktion. Sie wäre eher in der Lage, etwas ökologisch weitreichendes zu machen. Mit dem ganz großen Wort, es gibt ja den bekannten Satz, oh only Nixon could go to China. Es konnte also erst ein Konservativer sein, der eine Möglichkeit eines irgendwie versöhnerischen Politik mit China zu machen. Das Gleiche erhoffe, ich sage es ganz ehrlich, ich sehe nämlich momentan keine Alternative, erhoffe ich mir tatsächlich von einer weitsichtigen schwarz-grünen Regierung. Und ich traue, man wird mich ja dann irgendwann, ich hoffe es, vielleicht geht es ja ganz anders aus, vielleicht werden wir alle überrascht und es gibt noch ganz andere, viel, viel produktivere Konstellationen. Aber ich bin gespannt, ich mache natürlich damit eine gewisse Wette auf die Einsichtsfähigkeit und auf die nachhaltige Politik eines Markus Söder. Das weiß ich durchaus.
Diese Wette, die werde ich wieder aufrufen. Albrecht von Lucke, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen.